Enterprise Mail Security mit Open Source? Fragezeichen. Von Carsten Rosenberg, Marc Zumühl. Vielen Dank, gutes Gelingen.
Ja, vielen, vielen Dank. Genau, Manu Zumühl wäre mein Name. Und ja, willkommen zum letzten Slot. Es ist schön, so viele Gesichter zu sehen. Und genau, wir fangen einfach mal an. Titel wurde ja gerade genannt, das Fragezeichen, da kommen wir mal drauf zurück. Genau, vielleicht nochmal kurz zu uns.
Ja, ich bin Carsten Rosenberg, Linux-Consultant bei Heinemann Consulting Support, war die alte Firma. Wir kümmern uns dort vor allem um Mail-Infrastrukturen, das heißt, wir machen mit Kunden und in Unternehmen, in Unis und so weiter setzen wir Mail-Projekte um. Genauso sind wir Trainer in unserer Akademie. Das heißt, wir betreuen soweit die Themen, soweit Postfix, Dovecot, zur Not auch mal eine Groupware und eben unser Lieblingskind eigentlich, den SPMD.
Ja, genau. Ich bin seit 2019 bei Heinlein. Mit Linux habe ich irgendwie Ende der 90er angefangen und warum Mail? Weil ich finde sichere Kommunikation einfach sehr, sehr wichtig. Ja. Jo, ich glaube, das wäre es zu uns. Genau, die Slides sind dann auch nachher zur Verfügung, falls ihr da euch nochmal nachlesen wollt, was wir noch alles tun. Ja, Kunden hat Carsten schon erwähnt, haben wir kleine mittelständische und auch große Unternehmen, viele Behörden und auch ein IT-Dienstleister der Behörden und auch Hochschulen, sogar hier in der Nähe. ja. Meistens haben wir halt Kunden noch, wo es halt wichtig ist, dass die Mail-Infrastruktur on-prem bleibt. Ja, genau, da sind wir dann gefragt.
Gut, die anderen gehen in die Cloud und melden sich gar nicht mehr bei uns. Ja, was ist das Problem bei E-Mail? Es ist heutzutage auf der einen Seite so, dass das, was Brief und Fax früher war, ne? Wir haben lange über Brief und Fax gescholten, was so gerade in den Behörden dann irgendwie unterwegs war. Heutzutage ist das Thema eigentlich die klassische E-Mail. Ne? Immer da, wo es einen Medienbruch gibt, ist so E-Mail dann auch der kleinste gemeinsame Nenner. Das heißt, auch wenn E-Mail schon Jahrzehnte totgesagt ist, wir werden es noch eine ganze Weile behalten. Und selbst dann kann man sagen, diese Prinzipien, die wir hier haben, dass wir eben Spam haben, dass wir Angriffswellen haben, würden sich auch nur auf andere Protokolle irgendwo übertragen. Im SMTP haben wir jetzt das größte Problem, dass die ursprüngliche Idee aus dem Jahr 1982 stammt. Und tatsächlich heute immer noch diese Analogie, die man gerne trifft, so es ist ein Brief, so wie ein Brief oder sowas wie eine Postkarte, immer noch richtig ist. Ne? Also ich gerade das Problem, dass ich eben zum Beispiel Absenderadressen fälschen kann und so weiter, ist im analogen, im Snail-Mail genau das Gleiche. Ne? Ich nehme den Briefumschlag, schreibe einen fremden Absender drauf, stecke das ein, der Brief kommt niemals zurück. Ne? Kümmert sich die Post nicht drum. Eine ähnliche Problematik haben wir hier eben auch noch. Es gab nie ein vollständig neues Protokoll. Das heißt, dieser kleinste gemeinsame Nenner, den wir einfach haben, ist dieses RFC 821 aus dem Jahr 1982. Ne? Und wir versuchen da die ganze Zeit drumherum zu arbeiten und das trotzdem irgendwie noch sicher zu bekommen.
Genau, und an RFCs haben wir ja auch dann genügend zur Auswahl. Ich weiß nicht, ob ihr euch die auch alle mal durchgelesen habt. Also ich gehe von aus, hier sind etliche von euch auch Postmaster. Und genau, also die Liste ist relativ lang und ja. Genau, das was Carsten halt meinte, ist, also trotz all dieser Erweiterungen, die es halt gab, letztendlich der kleinste gemeinsame Nenner ist halt unsere 821.
Genau, das ist übrigens nur SMTP, ne? Also wie eine E-Mail dann aufgebaut ist, MIME-mäßig ist nochmal komplett extra und so diese ganzen anderen Erweiterungen, DKIM, DMARC und so weiter, steckt ja auch alles so nicht drin. Die kämen noch alle oben drauf.
Ja, warum gibt es noch Spam? Hier die Aussage 20 Jahre später hat sich leider doch noch nicht bewahrheitet. Und so eine ganze Wand an Spam, die kommt ja bei uns jeden Tag dann eigentlich auch an. Einer der Hauptgründe, denken wir, dass es halt weiterhin möglich ist, damit noch Geld zu verdienen, wie auch immer. Und deswegen steht halt auch eine ganze Industrie und Schattenindustrie dahinter. Aber es ist ja leider nicht nur Spam, was sozusagen durch die E-Mails reinkommt, sondern wir haben hier auch noch, sind hier ein Eintrittstor für die viel gefährlichen Phishing oder anderen Infiltrationen. Ja.
Genau, ne? Also wo man sagt, SEO-Fraud, okay, dass es das überhaupt noch gibt, obwohl man Dinge dagegen tun kann. Wenn ich einmal es schaffe, in so einem Unternehmen dort irgendwo ein gewisses Vertrauen aufzubauen, habe ich die Chance, irgendwie gleich mehrere Millionen abzuziehen. Das heißt, da kann ich mich auch mal einen Monat hinsetzen, recherchieren über die Firma und dann ganz langsam eben auch manuell dort einfach E-Mails schreiben. Ne? Es lohnt sich einfach, weil ich hinterher so viel Geld daran verdiene.
Ja, diese Proxy-Shell-Lücke, die wir hier erwähnen, da wurden ja etliche Exchange-Server komplett abgeräumt. Und das Problem dort ist halt, dass als die Sachen dann im Darknet verfügbar waren und dann gekauft wurden, dass man mit dieser Kommunikation dann einfach wieder als Reply-To weitermachen konnte. Ja, und das war halt dann einfach eine fiese Attacke. Und was Carsten meinte mit dem SEO-Fraud, der noch per Hand und mit viel sagen persönlichen Einsatz da passiert, da mit Zukunft, mit ChatGPT, wird das natürlich dann auch noch alles viel, viel schwieriger von wirklicher Kommunikation zu unterscheiden.
Hier bei der Proxy-Shell ist ja genau das Gleiche. Wir hatten dann auch so Mailbox oder Mailboxen, die eben ausgeräubert wurden, auf die wurde dann geantwortet und es war themenspezifisch. Ne, da ging es um irgendwelche Baumaßnahmen, die gemacht wurden. Und der Text in dieser E-Mail war tatsächlich so irgendwie, dass sie auf das Thema gepasst haben. Ne, natürlich hing irgendwie eine PDF dran mit einem entsprechend doofen Link drin und so weiter. Das heißt, das war ein Phishing dann ganz klar. Aber eben den Aufwand, den man betreiben muss, um das wirklich zu erkennen, der wird tatsächlich immer höher. Ne, und wer sich die API von ChatGPT schon mal angeguckt hat, das geht leider sehr, sehr gut, dass ChatGPT dort irgendwelche Texte generiert, ne, weil da kann er auch ein bisschen lügen, das muss nicht hundertprozentig passen, während wir auf der Seite, wie wir es erkennen wollen, brauchen ja irgendwo eine gewisse Sicherheit. Ne, das heißt, wir sind da tatsächlich ein bisschen im Nachteil, dem Spammer bringt ChatGPT weitaus mehr als uns.
Genau. Hier war unsere Idee, also warum heißt es jetzt für uns jetzt Mail Security und nicht nur Anti-Spam? Also wie vorhin auch schon gesagt, also ja, Spam ist nervig, aber halt nicht kritisch. Ja. Aber mit Phishing und Malware und anderen wirklich gezielten Attacken, da kann es dann sicherheitskritisch oder auch wirklich unternehmenskritisch werden. Genau, das wäre für die eingehenden Sachen und ausgehend, also nicht nur, dass die Reputation leidet, wenn man da mal übers Wochenende mal 200.000 Mails probiert in die Welt zu setzen, es kann aber auch ganz gezielt um Datenabfluss gehen, also wo auch wirklich dann Geschäftsgeheimnisse eventuell rausgehen. Genau, und was wir hier sagen wollen, ist auch also wir sehen das als Mail Security, als Gesamtsystem an, ja, wo wir jetzt nicht nur auf diese einzelne Spam-Komponente und wie wir so ein Cluster aufbauen, das zeigen wir später. Und da wird es dann auch klar, wo wir diese Gesamtsicht dann haben.
Ja, Problem ist immer bei so ganz allgemein, ne, das betrifft sagen wir, die kommerziellen Hersteller, die sich selbst als Enterprise bezeichnen, genauso wie uns auch. Es haben alle eigentlich unterschiedliche Anforderungen an ihr Netzwerk. Ne, ein Unternehmen hat, sagen wir, meistens eigene Policies, die sich auch immer wieder unterscheiden. Ob die sinnvoll sind oder nicht, ist immer eine andere Frage. Da hat man natürlich so vor allem dann, was großen Schaden anrichten kann, sind diese SEO-Fraud-Geschichten. Und da vor allem, ne, so Fun Fact, mit dem wir da immer wieder konfrontiert werden, sind dann so, dass aus dem Management irgendwelche Buzzwords auch zurückgespielt werden, jetzt gerade alles mit AI und so weiter, was dann irgendwie unbedingt sein muss und so weiter. Ne? Wo dann manche IT-Abteilungen dann auch losgeschickt werden, kauf diese Appliance, das hat mein Kumpel vom Golfplatz auch gesagt. Ne? Die ist gut. Behörden haben wir dann auch relativ oft da, da sehen wir eher, dass es, also total unterschiedlich tatsächlich, ne? Es gibt auch Behördenprojekte, die wir haben, die machen total viel Spaß. Die Leute sind relativ nah an der Technik und haben auch Bock, Dinge wirklich auch modern aufzusetzen. Oft sehen wir einfach aber auch eben diese festgefahrenen Policies, wo eben, das machen wir seit Jahren so und das können wir jetzt auch nicht ändern. Zum Beispiel Löschen von E-Mails, was es immer noch mal gibt. Ne? Wo man da einfach auch nicht wegkommt zu einem modernen Verfahren. Ja, problematisch ist dann immer, dass gerade diese IT-Dienstleister stellen ja nur den Service-E-Mail jetzt zum Beispiel für eine Kommune bereit. Das heißt, die wissen auch nicht, welche Leute dort hinten sitzen. Die haben keine vollständige Liste an validen E-Mail-Adressen oder so. Ne? Fachverfahren sind meistens irgendwelche Software-Sachen, die zwar ganz tolle Formulare, Words meistens irgendwie generieren können, aber eigentlich von E-Mail keine Ahnung haben. Das heißt, was die rausschicken, sieht ziemlich schrecklich aus und wir müssen immer gucken, dass wir damit dann auch noch arbeiten können. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen drumherum arbeiten. Ja, spezielle Routings gibt es intern immer noch. Das ist dann eher so ein Aufwand, den man nochmal betreibt, inwieweit man das Ganze absichert. Und tatsächlich, ne, Fun Fact hier auch, die festgefahrenen Policies.
Genau. Bei Unis, weiß nicht, wie es euch da geht, aber da gibt es immer sehr, sehr, sehr viele Weiterleitungen, was ja auch immer sehr schrecklich ist. Oft wird auch mit ausgehenden Spam gekämpft, also da irgendwelche Accounts gekapert werden und die werden dann natürlich am liebsten dann Freitag oder Samstag dann benutzt, wenn die Admins gerade nicht ganz so aktiv sind. Und auch ja, mit Mailinglisten und diesen Fun Fact mit langjährigen Professoren, das haben wir schon immer so gemacht und auf alles klickende Studenten kann man natürlich auch andersrum haben. Es gibt natürlich auch langjährige Studenten und auf alles klickende Professoren.
Genau. Also da zum Beispiel der Professor, der seit Jahren seine E-Mails aus Gmail raus versendet, mit der Uni-Adresse. Ne, wenn der es schafft, in der Uni, sagen wir, mit dem Rektor mal kurz ein Schwätzchen zu halten und dem wird dann erlaubt, das weiterhin zu machen. Was ist es? Im Endeffekt muss ich entweder ganz spezielle Ausnahmen bauen oder ich muss meine gesamte Sicherheitslinie irgendwo runtersetzen, um das irgendwie weiterhin zu ermöglichen.
Ja, und beim ISP ist halt immer der Kunde ist König und jeder möchte da seine ganz speziellen Arten und Weisen haben, wie mit Spam umgegangen wird. Also ich brauche meine eigene Blockliste, meine eigene Allowliste. Ich muss Spam sehen, das soll da hingeschoben werden, das soll nicht gemacht werden. Ich brauche hoch, ich brauche tief. Genau, das ist halt dann dort die Schwierigkeit, wie man das halt dann möglichst flexibel dann macht und halt oft sind dann auch sehr diametral die Anforderungen. Genau, so viel dazu. Ach ja, und das sind die Buzzwords. Wir haben mal auf so verschiedenen Anti-Spam-Mail-Security-Appliances mal geschaut, was die denn alles können. Und genau, also wenn man da mal golfen irgendwie mal was loswerden möchte, hier gäbe es eine Liste. Ja, wir haben uns das in einem anderen Vortrag dann auch etwas genauer angeschaut und keins von diesen Buzzwords ist nicht irgendwas, was wir auch mit Open-Source-Mitteln hinkriegen. Also klingt halt nur fancy. Ja.
Genau. Was uns da fehlt, ist, dass so eigene Wörter mal auszudenken, das in einem wunderschönen bunten Prospekt mal zusammenzustellen und dann, ja, da können wir da auch hingehen.
Genau. Ja, und so sieht für uns, wenn wir auf so vorhandene Infrastrukturen kommen, das oft aus. Also dass wir haben halt verschiedene Komponenten, die sind halt in sich meistens gekapselt mit unterschiedlichen eventuell noch Gruppen, die dann dafür verantwortlich sind. Jedes macht halt so ein kleines bisschen. Ja.
Genau. Je größer das Unternehmen ist, ne, desto weiter sind die Abteilungen auch voneinander weg. Das heißt, die Netzwerkabteilung geht zu Palo Alto, kauft sich da eine Firewall. Das ist ganz vorne. Ne, die Mail-Appliance kommt vielleicht von Cisco. dann lustigerweise werden die Sandbox-Systeme dann entweder immer von IT-Security, das würde man immer noch verstehen, irgendwie angeschafft, oder das wird den Exchange-Leuten verkauft. So, wo bauen die solche Geräte dann hin? Direkt vor ihre eigenen Systeme. Ne? Das heißt, wir haben das dann auch relativ weit im internen Netzwerk, was vielleicht gar nicht so hilfreich ist. Und die Sache eben, das sind verschiedenste Hersteller. Ne? Das heißt, ich habe Inselsysteme in der Form.
Genau, und auch keinen Austausch. Ja, ich hoffe, das wird, also merkt euch das mal und dann zeigen wir gleich, wie wir das dann selber bauen.
Ja. Unsere zentrale Komponente kann man irgendwo sagen. Ich habe 2017 bei Heinlein angefangen. Damals noch waren wir relativ klassisch im Mail-Bereich unterwegs. Was hat man gemacht in dem Kundenprojekt? Wir haben einen Postfix installiert. Man hat so diese ganzen üblichen Tools, die oben drauf kamen. Irgendwie, wir haben Graylisting gemacht. Wir haben dann irgendwie nochmal so ein Polyset Weight eingesetzt und so weiter. Wir haben natürlich RBLs sofort im Postfix mit drin gehabt. Dann hat man irgendwie nochmal, ja, wir machen ja auch Anti-Spam, deswegen hat man so ein Amave Spam Assassin gespannt, nochmal dazu installiert. Und dann war da eigentlich auch gut. Das war so, ne, das war so ungefähr unsere, unser Gateway dann, die wir zum Schutz vorm Internet. Wir haben uns dann mit dem SPMD so ein bisschen beschäftigt. Man hat immer weiter gesehen, man kann da richtig coole Sachen machen. Ne, wir haben erstmal gesehen, der kann das relativ schnell ersetzen. Ne, gucken wir gleich nochmal, inwieweit das so out of the box soweit alles geht. Und vor allem haben wir gesehen, dass wir eben mit den Möglichkeiten, die der SPMD bietet, eine viel, viel zentralere Rolle irgendwie aufnehmen können und haben so nach und nach mehr und mehr Entscheidungen und Indikatoren einfach in den SPMD rübergenommen. Wenn ihr euch heute unsere Postfix-Config anguckt, die ist sehr, sehr minimal. Ne, wir machen dort eigentlich nichts weiter heutzutage als ein bisschen Routing, vielleicht Adresseumschreibung. Alles andere ist mittlerweile hier in den SPMD soweit gewandert.
Genau, und eine Sache, die Carsten noch vergessen hat, ist, der SPMD ist einfach wirklich, wirklich schnell. Ja, also mit den gleichen Ressourcen kann der das Volumen von, weiß ich nicht, 4, 5 Spam-Messers in Amavis-Kombinationen aufnehmen. Ne?
Ich glaube, Weselot würde jetzt sagen, weitaus mehr.
Mindestens, genau. Ja, Features, hier haben wir nur ein paar aufgelistet, von diesem Basis-Regex-Ruleset über Multimaps, wo man sich dort irgendwelche Attributen aus Listen zusammenbauen kann, über eine eigene Reputation, die gelernt wird, IP, From, DKIM, URL, etc., 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 auch das Anbinden von RBLs oder sonstigen Hashes, die man irgendwo aus dem Internet oder lokal zur Verfügung hat, zu Antivirus und verschiedene Textanalyse mit Bias und Fuzzy und SPF, DKIM, DMARC. Ja. Damit haben wir auch nur einen kleinen Teil von den Features, die RSpmD uns zur Verfügung stellt, hier mal kurz vorgestellt.
Ja, hier kurz zum Aufbau vom RSpmD. Der hat einen Kern oder ursprünglich ist dieses Tool in C entstanden, reines C. Mittlerweile werden Teile davon nach und nach in C++ irgendwie irgendwo migriert dann auch, ne, irgendwie was so kleine Extra-Tools sind, jetzt irgendwie Rust und so weiter. Das heißt, der Entwickler ist tatsächlich auf Speed und Optimierung sehr, sehr fokussiert. Trotzdem hat man das Schöne, das geht gerade mit dem Lua dann relativ gut, dass man Funktionen oder dass man ja Funktionen, die man im C hat, dann auch ins Lua übertragen kann. Man kann die soweit exponieren, dass man die im Lua irgendwie benutzen kann. Das heißt, die einzelnen Module, was wir da gerade hatten, RBL, Multimap und so weiter, die sind alle in Lua implementiert. Und für alles das, was Performance braucht, gibt es quasi so eine exponierte C-Funktion. Das heißt, wir auch wenn Lua in der Form the Scripting Language ist, haben wir trotzdem alle Geschwindigkeitsvorteile. So, dann arbeitet der RSpmD so, dass er eine E-Mail bekommt, nimmt die komplett auseinander, konvertiert die komplett nach UTF-8. Das heißt, diese Problematik ist eigentlich auch aus. Und hinterher habe ich so kleine Funktionen, die mir an allen möglichen Stellen dann einfach helfen. Ich kann sagen, gib mir mal alle Empfänger dieser E-Mail. Oder hier, ist das eine HTML-E-Mail? Ja, nein. Gib mir mal alle URLs, die irgendwo gefunden wurden. Ja, und das heißt, diese Module, die ich baue, können mit relativ wenig Code dann irgendwo auskommen. Ne? Dann gibt es dazu irgendwie noch kleine Libraries zum Beispiel. Erstmal die Arbeit mit einer Redis-Datenbank, schreibt das mal in die Redis weg. Sowas, ne? Mach mal hier einen HTTP-Call. Sowas habe ich dort alles drin. Das heißt, wenn ich jetzt sowas implementiere, geht das meistens relativ schnell. Ne? Also so ein Plugin hat dann vielleicht irgendwie 500 Lines of Code noch und dann ist es schon relativ umfangreich.
Genau. Out of the box, also mit dieser Basis-Config, die man sich dann runterlädt, funktioniert das auch schon ganz gut. Ja? Es sind aber halt noch nicht alle Module konfiguriert. Das kommt halt durch diese Flexibilität, gibt es halt so viele Möglichkeiten, dass es dort noch keine One-Size-Fits-All-Config gibt. Ja. Aber die Idee mit diesem Scoring, das müsste denen, die von Spam Assessing kommen, dann auch schon vertraut sein.
Ja, hier meinte ich eigentlich so ein bisschen dieser Ansatz, dass viele, die aus dem Spam-Assessment-Bereich kommen, ganz viel über diese Scoring-Idee auch abhändeln. Ne? Und das an vielen Stellen vielleicht gar nicht so das Optimum ist. Ne? Und hier dann auch, ne, weil das Tool so flexibel ist und weil eigentlich alles offen gelassen wird, gibt es auch keine Config, die wirklich schon hundertprozentig hinhaut. Ich kann mir den SPMD komplett oder in 5 verschiedene Richtungen komplett fertig konfigurieren an der Stelle. Ne? Deswegen haben wir hier auch können sagen, okay, so wie ich es mir runterlade, ist es kein Enterprise-Tool.
Genau, und wenn wir das bauen, dann ist es halt on-premise, wie wir auch schon davor gesagt haben. Und wir benutzen die ganzen Ansible-Automatisierungen, um dort dann diesen Cluster irgendwo hinzusetzen. Und binden dann auch noch eventuell halt lokale oder auch externe Ressourcen ein. Also hier diese Hashlisten oder Antivirus-Geschichten oder was auch immer noch lokal gerade verfügbar ist. Und dann der große Punkt ist dann eigentlich, mit dem Kunden zusammen zu schauen, was sind eigentlich, welche Policies müssen umgesetzt werden. So wollten wir euch mal zeigen, wie wir so einen Cluster vom Prinzip her aufbauen. Wir haben meistens eingehend und ausgehend getrennt. Also hier sehen wir an der Peripherie unsere MXer. Die sprechen mit den Postfix Hub, was so dann ja die zentrale Komponente ist, und dann eventuell in die IMAP Backends oder wie wir sehen auch anders. Und das Ganze geht natürlich nach draußen auch. Und hier haben wir dann, und das meinen wir mit diesem zentrale Sicht, da haben wir so einen eigenen Cluster, ja, wo dort dann diese RSpamD Worker sind, die mit dem Proxy, also der Proxy mit den Workern kommuniziert. Und dort dann noch mit Redis und Antivirus und sonstigen Helpern dann zusätzlich da Informationen rausgeholt werden. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht mit eigenen Backends, sondern das kann man auch erweitern, sodass es dann auch einfach wirklich skaliert. Ja.
Genau. Also sehen hier auch schön, ne? Wir haben eigentlich eine Idee, wie wir, sagen wir, das die zentralen Systeme von so einer E-Mail-Infrastruktur irgendwo aufsetzen. Das heißt, wir gucken immer, dass wir auch den gesamten internen Traffic über diese Systeme irgendwie drüber bringen. Überall ist der RSpamD einmal mit drin. Ob er an irgendeiner Stelle viel zu tun hat, ist eine andere Frage. Ne, zum Beispiel oben bei den Mailouts und so weiter, wenn die E-Mails einfach nur noch rausgeschickt werden oder vielleicht müssen sie DKIM signiert werden. Dann brauche ich nicht diesen gesamten Stack durchlaufen, sondern sage ich, okay, mach eine DKIM-Signatur dran, fertig. Aber eben, RSpamD guckt da einmal drauf und wenn wir es möchten, können wir an jeder Stelle irgendwo reinkommen. Ne? Hier dann aber auch, ne, interner Traffic wird geprüft, ausgehender Traffic wird definitiv auch geprüft und wir steuern das alles dann über Settings, ne? Also unterschiedliche Policies, eingehend, ausgehend, an welcher Stelle man gerade ist. Ja, was haben wir dazu gebaut? Eben aus diesem Basis-RSpamD und der Basis-Config hat sich für uns nach und nach eigentlich immer ein bestimmter Weg rauskristallisiert. Das geht so ein bisschen auch in die Richtung, wie setze ich meine Policies um. Ne? Wir haben zum Beispiel, wer den SPMD kennt, ne? Ich kann einfach in einem Antivirus kann ich sagen, okay, wenn du ein Virus findest, rejecte. Das haben wir Abstand von genommen, sondern wir sagen immer, oder wir sagen jetzt, wir suchen uns Indikatoren zusammen. Das heißt, ja, das Antivirus hat eben gemeldet, da ist ein Virus drin. Ist ein Indikator, merke ich mir. Genauso diese ganzen anderen Geschichten, ja, da kommt Viagra im Subject vor, die RBL hat was gemeldet. So, ne, das sind so die Geschichten, die wir quasi in unsere komplexe Konfiguration mit reinnehmen. Dazu irgendwo noch natürlich Listen irgendwie, ja, doofer Absender, das Subject ist nicht cool oder sowas. Ne? Genauso positiv wie auch negativ, ne? Positiv Whitelisting nach DKIM und so weiter. Dazu braucht man dann nach und nach dann eben auch immer solche Geschichten wie eigene Module kommt immer mal wieder vor, wenn man irgendwas Spezielles hat, was kann man sagen, Quota-Abfrage beim IMAP-Backend, spezielle Rate-Limits und so weiter, was wir da gebaut haben. Genauso, was der SPMD für sich alleine nicht kann, so ne, SQL-LDAP-Abfragen, da haben wir kleine Tools dann überall drumherum gebaut.
Genau, aber nicht alle Implementierungen, wo wir sozusagen angefragt wurden, die auch umzusetzen, machen auch für alle Kunden Sinn. Also ich weiß nicht, wie ihr zum Abschneiden von Attachments steht oder Hinzufügen von Disclaimern, also das Ändern der E-Mails. Ja, da können wir dann beratend, aber letztendlich setzen wir dann die Policies durch, die dort in verschiedenen Firmen oder Behörden dann da sind. Genau, was auch nicht überall dabei ist, ist halt dieser Second Stage Scanner, hier, wo dieses Peekaboo AV Sandboxing mit drin haben. Und dort haben wir es auch geschafft, das Sandboxing zu machen vor der E-Mail-Annahme, ja, was meistens bei den kommerziellen Anbietern noch nicht der Fall ist. Mhm. Genau. Allow-Listing sind wir auch immer eigentlich sehr, sehr, sehr vorsichtig mit. Es gibt halt dort dann die verschiedenen Sachen, wo es halt dann doch gewünscht ist. Und ich glaube, wir haben auch SRS eingebaut im RSpMD selbst, dass wir das dort auch tun können.
Genau, ne, das sind dann so eine Sachen, wo wir sagen, okay, die moderne Variante wäre heutzutage, wenn bei Weiterleitung, okay, ich arbeite mit Dingen wie, oder ich ändere die E-Mail nicht, dann bleibt DKIM und DMARC irgendwie noch okay. Und ansonsten kann ich heutzutage ARC benutzen zum Beispiel. Ne? Wenn der Kunde halt sagt, ich möchte unbedingt dieses SRS machen, dann kriege ich das halt implementiert.
Genau, und hier haben wir nochmal so ein bisschen komplexeres Schema, wie wir dann auch den über Karton und den Peekaboo und dann also Cuckoo, also dieses Sandboxing mit anbinden würden. Und was wir auch noch für weitere Möglichkeiten haben, dort als zusätzliche Modulen außerhalb von RSpMD, aber trotzdem noch in die Entscheidung mit reingehend dort hinzuzufügen.
Das war ein relativ schönes Projekt. Leider hatten wir jetzt keinen Anschluss mehr. Das läuft immer noch produktiv. Nicht ganz in der Version, wie wir es da jetzt sehen. Das heißt, diese Komponenten hier hinten rechts bei den links bei den OLE-Tools soweit stehen, die werden größtenteils vom Peekaboo jetzt noch mitgemacht, auch nicht alles davon, aber die Idee dahinter und die Referenzimplementierung sahen auf jeden Fall sehr gut aus und da möchten wir in Zukunft auch weiter dran arbeiten. Genau. Was sind generische Indikatoren? Das ist das, was wir erstmal mitnehmen. Ein Indikator wäre für uns Virus gefunden. Oder ich sehe, da ist eine Exe-Datei im Anhang, RBL hat was gemeldet. Das sind so generische Indikatoren. Dazu haben wir kundenspezifische Sachen. Wenn der Kunde sagt, ich möchte da und darauf achten, ich habe dort E-Mails, die kommen dort aus dem CRM, die haben jetzt einen bestimmten Header, die haben eine bestimmte Absender-IP und so weiter. Ne, also solche Geschichten würden wir dann in eigene Indikatoren soweit bauen. Und genau so, was dann immer noch eingestellt wird, irgendwelche Limits, die man so hat. Also meistens empfehlen wir irgendwie bei unseren Defaults zu bleiben, aber das wäre so das. Das heißt, wir gehen immer davon aus, alles, was wir mit Punkten machen, die sich aufsummieren, das geht in Richtung Spam. Und auf der anderen Seite haben wir dann quasi reine Policies, wo wir dann forciert auch sagen, diese E-Mail wird abgelehnt. Das heißt, eine forcierte Aktion wäre zum Beispiel Virus gefunden, dann lehne ich die E-Mail ab. Die zweite Schiene mit Limits, die hier genannt sind, sind dann eben nochmal, ja, wenn es ein Virus ist und trotzdem ganz doll nach Spam aussieht, dann tue ich vielleicht noch andere E-Mails. Und jetzt bin ich aus. Nee, da bin ich wieder. Also ich möchte ja zum Beispiel auch Dinge lernen und was wir gleich noch sehen, wir sind ganz scharf darauf, eine eigene Datenbasis aufzubauen.
Genau, bei den Policies wären halt auch nochmal sowas wie, in unseren Unternehmen dürfen halt keine Doc-Dateien rein oder sowas. Ja? Das wäre einfach ganz klar. Und die wollen wir dann nicht anlernen, sozusagen, dass der Text dort dann in Zukunft dann eventuell auch irgendwelche negativen Scores auslösen würde, sondern er ist halt so und die haben wir einfach wegen der Policy abgelehnt. Genau, also wir gehen hier auch nicht tiefer damit rein. Wir haben das noch verlinkt von unserem Slack-Workshop. Da haben wir auch so einen längeren Vortrag und vor allem auch im Workshop auch mit Beispielkonfiguration. Ja? Das heißt, auch das steht euch zur Verfügung, um uns das mal anzuschauen.
Ja, lest euch mal schnell durch. Das ist jetzt einfach so eine Auswertung, vom so ein Scan-Report in der Form. Alles, was der RSPMD gemacht hat und alles, was hier fett geschrieben ist, das sind so eine Indikatoren. Ne, dort vorne das allererste, was dort steht, HSRS Bad Fake Shop, das ist ein Symbol, was wir generiert haben. Das ist tatsächlich eine Komposition aus mehreren anderen, wo wir dann sicher sind, okay, wenn die alle zutreffen, dann ist das diese Art Spam. Ne, genauso dort Indikator, dass es auf der Spamhaus stand, das er hat es in der Bias-Datenbank gefunden und so weiter. So zieht sich das Ganze dann durch. So, da gäbe es hier zum Beispiel, wo ich jetzt eine forcierte Aktion draus machen kann, hier RBL Group Reject, ne, dass wenn in Unternehmen gesagt wird, wenn eine E-Mail quasi bei Spamhaus gelistet ist, dann lehne ich das ab. Ne, haben wir früher im Postfix auch so gemacht. Wer das heute immer noch so haben würde, dann kann ich mich darauf beziehen und mache daraus eine forcierte Aktion. Gleichzeitig habe ich oben eben diese Punktzahl, oben um rechts 36 von 15 Punkten. Das heißt, das ist sehr, sehr, sehr Spam. Daraufhin kann ich ganz verschiedene Dinge auslösen. Ne? Vor allem eben sowas, was wir hatten, Reputation aufbauen. IP-Reputation, Absender-Reputation, oben Erektionsprobleme, Subject-Reputation. Ne? Kann ich mir daraus bauen. Das gleiche ist Textanalyse-Algorithmen, Bias, Fuzzy, damit anlernen. Ja. Das heißt aber nicht, dass der RSPMD eben von sich aus ganz alleine jetzt schon arbeitet. Wir haben eben, ich habe schon die ganze Zeit von Antivirus gequatscht, wir hatten eben die RBLs mit dazwischen. Das sind alles externe Abfragen. Ne? Das heißt, wir brauchen tatsächlich immer noch was von extern noch mit dazukommt. Das kann ich zum Beispiel lokal haben, das wäre eine typische Antivirus-Installation. Das heißt, ich übergebe einen Indikator von einem externen Tool mit dazu. Antivirus wäre das eine, File-Analyzers, das haben wir auch mal mitgebaut, zum Beispiel mit der Einbindung des OLE-Tool-Projekts, das heißt, ne, ganz klar, Word-Dokumente in,
Makroerkennung, ja. Die Makroerkennung.
Makroerkennung, genau. So, genauso natürlich interne Zonen, sowas, ne? Lokale Appliances ist auch mal eine nette Sache. Wenn ich schon so viel Geld für die alle ausgegeben habe, kann ich vielleicht deren Wissen auch mir als Indikator mit in den RSPMD reinnehmen. Weil das Schöne ist, die Appliance funktioniert nicht mehr, wenn ich kein Geld mehr bezahle. Was mir so eine Appliance vorher an Indikatoren liefert, kann ich mir in meinem eigenen Datenbestand natürlich mit wegspeichern, ne? Und daraus später auch noch profitieren. So, Threat Intelligence Feeds, das ist immer das so, ich kann mir Listen natürlich auch von den ganzen Großen irgendwo holen. Das machen so die Antivirenhersteller, geben das zum Beispiel gerne raus. Das heißt, man kann auch so ein bisschen, man muss nicht immer die RBL sein, sondern gute Daten kann ich an allen möglichen Stellen bekommen. Ne, das heißt, man kann dort auch immer so seinen lokalen Schlangenöl-Anbieter auch mal sagen, hier, was habt ihr denn noch so? Ne? Was könnt ihr mir denn noch so geben?
Genau, und das Ganze kann man natürlich dann auch noch remote machen, über irgendwelche RBLs. Ihr wisst, was es da alles gibt, mit Hash-Abfragen, mit DCC, Pizer, Razor. oder auch sonstige APIs. Ja, hier ist aber halt auch immer wichtig, dran zu denken, dass man halt jedes Mal mit einer Remote-Abfrage auch irgendwie Daten halt von sich preisgibt, auch wenn es nur der Hash ist und der Hash einmal hier und einmal dort auftaucht, da kann man schon dann auch eventuell Rückschlüsse ziehen.
Genau. Das passiert ja tatsächlich auch bei diesen RBLs heutzutage mehr und mehr. Also die bewegen sich alle ein bisschen aufeinander zu. Also die Antivirushersteller gehen heutzutage mehr und mehr auf Phishing-URLs. Die erkennen die in E-Mails, in PDFs und so weiter. Und jetzt so die großen RBLs, wie jetzt so Spamhaus, Abusix, die gehen genau in die andere Richtung. Die bieten heutzutage an, eben E-Mail-Adressen abzufragen, Datei-Hashes abzufragen, Bitcoin-Adressen abzufragen. Das heißt, die ähneln sich mehr und mehr und ich gebe denen dadurch aber mehr und mehr spezifische Informationen auch raus.
Genau, und da ist es halt unserer Meinung nach wichtig, sich nicht auf eine Quelle nur zu verlassen, sondern das auch möglichst breit zu fächern. Einfach noch im Hinterkopf zu haben, dass auch wenn ich eine Hashes abfrage, gebe ich Informationen preis und möchte man wirklich diese Cloud-Abhängigkeiten haben. Ja? Genau. Und die andere Sache ist auch, dass wir halt, dass der RSpmD durch die Reputation und durch das Aufbauen der eigenen Sachen auch immer besser wird. Ja? Aber trotzdem denken wir, dass es weiterhin zusätzliche Quellen dann noch notwendig sind.
Also wo es definitiv hilft, ist halt, wenn mal kurzzeitig irgendwas ausfällt oder so. Ne? So die Remote-API ist nicht da, dann wird mir höchstwahrscheinlich dieser lokale Datenbestand über eine Zeit X sicherlich noch helfen. Ne, aber irgendwann brauche ich auch mal wieder, sag mal, externe Hilfe mit dazu. Das ist leider so, dass wir zu wenig weltweite Daten irgendwo direkt haben, dass wir sagen können, okay, wir können das auf eigenem Datenbestand machen. Oder ihr müsst sehr, sehr viel Zeit investieren. Dann geht das Ganze auch heutzutage noch komplett offline.
Genau. Hier haben wir nochmal kurz gezeigt, wie wir unsere Config aufbauen, dass wir auch immer diese Trennung haben von den RSpmD-Defaults zu unseren Defaults, zu den kundenspezifischen Defaults, ja, dass dann die verschiedenen Default-Werte auch angepasst werden, ohne dass da idealerweise irgendwelche Konflikte sind. Und genau. Externen Ressourcen hatten wir schon gesagt, also die helfen halt bei der Erkennung vor allem unbekannter Threads. Ja, und die helfen eventuell auch bei neuen Kampagnen. Ja, dass dadurch, dass halt eventuell eine Sache halt schon auf der Blacklist stand und dort wir dann was gelernt haben, dann wurde halt neue IP irgendwie infiziert und von dort kommt es dann und dann ist sie halt nicht auf der Blacklist, aber die ist so ähnlich, dass wir die halt dann auch richtig einordnen. Ja, die andere Idee ist, dass wir irgendwie versuchen wollen, euch zu ermutigen, auch die Daten, wenn es denn möglich ist, intern zu sharen. Ja, also, dass ihr euch da Inseln baut, wo es denn möglich ist, dass ihr auf sozusagen gegenseitig auf die gewonnene Reputation und Daten dann aufbauen könnt.
Ja, oder vor allem wir hatten auch die Idee, ob man sowas nicht möglich machen kann, Crowdlearning und so weiter, ne? So von kleinen, unabhängigen sozusagen. Leider, RSpmD bringt dafür einiges mit. Ne? Natürlich kann ich meine Rohdaten exportieren, Reputationen und so weiter, man kann daraus was bauen. Für das Fuzzy ist das tatsächlich sogar vorgesehen. Ne? Dieser Fuzzy-Algorithmus im RSpmD war für Spam oder ist für Spam-Traps auch gedacht. Das heißt, damit kann man tatsächlich schon arbeiten. Unser Problem ist eher, RSpmD ist zu flexibel. Also wenn wir uns jetzt alle zusammenschließen, wir einigen uns auf eine bestimmte Art der Konfiguration, wäre das kein Thema. Ne? Öffnet man das Ganze jetzt für tausende Leute, hat man ganz schnell die Sache, dass man Leute hat, die wollen ihren RSpmD explizit anders konfigurieren. Und dann würden vielleicht Dinge gelernt werden, die andere gar nicht als Spam sehen. Ne? Also da kommt man so ein bisschen in diese Problematik rein, dass es global nicht gut läuft und vielleicht aber innerhalb von kleineren Gruppen.
Genau, und dann hier also nochmal dann explizit zu sagen, ja, also wenn es halt sozusagen Organisationen gibt, die halt ähnliche Interessen oder ähnliche Policies haben, dann könnte es dort gut möglich sein, dass dort der Austausch hilfreich ist. Also, Genau, zurück zur ersten Frage. Wir denken auf jeden Fall yes. Enterprise-grade Mail Security SMD ist möglich und auch gut. Wir brauchen trotzdem noch externe Ressourcen. Und ja, damit wir das salonfähig machen könnten, bräuchten wir auch so eine schöne Prospekte in Hochglanz. Aber naja, da arbeiten wir noch dran. Das ist ganz oben auf der Prio.
Genau. Was die Enterprise-Leute eben haben, ne, sie haben weltweit Appliances draußen. Und die melden ja auch immer zurück. Alles bei den ganzen Buzzwords, die da irgendwie mit Cloud, AI, sonst was sind. Ja, was ist das? Sie posten bestimmte Merkmale von der E-Mail in eine zentrale Cloud. Das heißt, das landet bei denen in der Datenbank. Das heißt, die arbeiten irgendwo mit euren Eingaben und liefern euch dafür eben relativ gute Daten dann auch zurück. Ne, sag mal, die Sache fehlt uns hier. Wenn wir die irgendwo schaffen zu integrieren oder wenn man sich sie extern kauft, Spamhaus oder irgendeine Datenbank, dann können wir das ähnlich gut so weit umsetzen.
Genau. Hier unsere Arbeitsliste, könnt ihr euch gerne noch anschauen, aber wir wollten auch nochmal das aufgreifen, was ja hier auch öfters vorkam, ja, wie können wir mit Open Source, also wie können wir gucken, dass Open Source Projekte weiter im Leben bleiben, ja, dass dort auch mit Geld verdient wird. Und also wir sind in guter Kooperation mit Veselot, dem Hauptentwickler von RSpamD. Haben da auch Sponsoring und schauen, dass wir auch seine Fuzzy-Zusatz, also seine Subskription, Fuzzy Plus, den unseren Kunden, dass sie die mitkaufen. Also da ist es auch wirklich ein großes Anliegen von uns, dass das weiterhin da ist. Und ich hoffe, dass ihr das auch mit diesem gleichen Vehemenz dort schaut, dass das kommt. Und zu unserem Code von den Ansible-Modulen, die werden sehr, sehr bald bei OpenCode auch dann der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Ja, also auch das haben wir schon in die Wege geleitet.
Also wir haben in der Form unsere Idee von dieser ganzen Infrastruktur in Ansible so weit reingegossen. Da sind auch die ganzen Erweiterungen für RSpamD so drin, was wir haben, kleine Zusatzfunktionen, diese komplexe Config, die wir angesprochen haben. Ein Problem ist immer, ne, wir können es nicht eins zu eins veröffentlichen, weil es eben nur für einen ganz kleinen Bereich direkt passen würde. Ne, sag mal, unser Consulting ist ganz oft, sag mal, die Anpassung oder diese Anpassung von diesen Configs, das so ein bisschen Zusammenkochen von den Möglichkeiten, die wir eingebaut haben. Deswegen jetzt auch die Idee, dass wir eben auch einfach das Ansible an sich veröffentlichen und dann eben mit ein bisschen Steuerung und Variablen, dass das Ganze dann auch für jeden selbst angepasst werden kann. Da auch nochmal der Verweis auf den Link, den wir vorhin hatten, so ganz grundlegend unsere Arbeitsweise und so weiter, ist in dem GitHub-Link von dem Slack-Workshop so weit drin. Ne? So auf die Idee, also auf die Art und Weise und die Idee bauen dann auch die Rollen so weit auf.
Genau. Und dann haben wir auch noch in unseren Folien dann die weitere Artikel und Vorträge verlinkt und wären soweit Fragen zu beantworten, falls es da welche gibt.
Lieber Manu, lieber Carsten, toller Vortrag. Ich bin beeindruckt, dass ihr uns so tief reingucken lasst. Danke dafür.
Gerne.
So, wer möchte die erste Frage stellen?
Ihr habt vorhin erwähnt, dass ihr teilweise auf den Mail-Servern, nicht direkt auf den Mail-Servern, sondern dass ihr Mails auch mit Virenscannern scannt. Habt ihr da schon mal Fälle gehabt, dass Infrastruktur durch Malware kompromittiert wurde, dass Schwachstellen in den Virenscannern ausgenutzt worden sind?
Also wir empfehlen immer, dass die Virenscanner auf eigenen Maschinen laufen, genau aus diesem Grund. Also die haben sozusagen, die sind dort in diesem Cluster abgekapselt und weil die ja so tief drin sind. Das Einzige, was wir dem Virenscanner machen, wir schicken dem die Datei und der sagt yay oder nee.
Also das war Cisco gerade, ne? Bei denen da jetzt auch gerade wieder sowas war. Wir haben es mal gesehen bei dem Clem-V, da ist er uns bei einem PDF dann tatsächlich dann auch gestorben. Aber genau das, was Manu meinte, ne? So gut wie es geht, solche Dinge separieren, ob das jetzt Fallanalyse ist, Antivirus und so weiter, alle, die tiefer in Dateien reingucken, ja, nicht auf dem Hauptsystem.
Ihr hattet in eurem Setup Sandboxing mit Cuckoo hinten dran. Habt ihr da einen Plan, wie ihr damit umgeht, dass dieses Projekt eigentlich ziemlich tot ist?
Ja.
Ich suche nämlich noch nach einer Sandbox als Ersatz dafür.
Haben wir, da gibt es ja ein paar Ideen. Ne? Ich meine, hier ist ja, glaube ich, Cuckoo und Dings hatten wir, glaube ich, beides schon drin. Das machen die Leute hier von Science und Computing größtenteils oder haben diesen Peekaboo bei sich. Die haben tatsächlich auch dieses Karton-Expander-Modul da gebaut. Wir waren vor allem für den RSBMD-Part da zuständig. Sie suchen, ne? Oder sie gucken. Dieses Cuckoo 2 ist nicht ganz kompatibel. Es gibt auch, das Cape V2 ist nicht ganz kompatibel. Auch so Windows 10-Kompatibilität. Es gibt einen Cuckoo-Nachfolger, so ein bisschen Fork. Vielleicht kann da was passieren. Es gibt, das Karton ist vom CERT Polen. Die haben auch ein eigenes System. Rakov heißt das, das basiert auf Zen und braucht auch gar keinen lokalen Client mehr. Also Ideen gibt es da. Leider gibt es dort wenig Finanzierung gerade.
Genau, also was wir schauen, ist, dass wir verschiedene unserer Kunden, wo die gleiche Problematik da ist, eventuell sie zusammenpoolen könnten und dort dann die Entwicklung halt von diesen Open Source Projekten halt dann auch wieder reviven, indem dort wieder Geld reingesteckt wird. Ja.
Reicht für heute. Gut, dann machen wir es so. Wir haben die ganzen anderen Vorträge, wenn ihr da mal weiter reingucken wollt, wir haben über die Jahre dann hier hinten auch immer mal wieder über unterschiedliche Sachen gesprochen, auch gerade hier so dieser, wo ist das hier unten? Sowas, ne? Das ist nochmal ein tiefer Einstieg so irgendwie in die Problematik, was wir haben, warum wir Sandboxing ganz früh machen wollen und nicht erst, wenn die E-Mail bei uns im System ist. Guckt da gerne noch mal tiefer rein, wenn ihr Fragen habt. Ne? Meldet euch gern bei uns.
Klasse, großes Dankeschön. Mhm. Dann.